Radio Maria.
Spiritualität.
Ja, und zu dieser Sendung begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab und ich freue mich sehr, dass Anne-Maria Malkusch heute bei uns im Studio ist. Sie redet über messianische Juden und jüdisch-wurzelige Christen. Ist das beides das Gleiche? Ich bin Anne-Maria Malkusch in Emmaus auf der Friedenslichtreise begegnet und habe gemerkt, dass da etwas ganz Spezielles ist. Sie hat mir ganz kurz über ihren Weg etwas erzählt und ich habe sie ins Studio eingeladen. Heute ist sie da. Ganz herzlich willkommen, Frau Malkusch, hier.
Ja, also ich möchte auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Dankeschön sagen für die Einladung. Ich fand unser Treffen in Emmaus mehr wie speziell. Also ich darf schon sagen, dass ich weiß, wie das mit dem Himmel und Führungen funktioniert und mit Gnade. Aber das war so absolut geführt und es war einfach auch dieses Nebeneinander sitzen, sprechen können. Dann bin ich auch dieser Einladung sehr, sehr gern gefolgt. Und jetzt hat sich sogar ergeben, dass ich hier in der Gegend Vorträge halte und andere Dinge zu erledigen hatte. Also es war nicht besser zu machen. Der Heilige Geist hat uns schon geholfen.
Also die göttliche Regie führt wunderbar.
Ja, ja, das sollten wir alle mal ausprobieren. Das ist wirklich toll.
Ja, wir machen uns ja Gedanken in dieser Sendung über messianische Juden und jüdisch-wurzelige Christen. Das sind zwei Begriffe, die sehr ähnlich tönen. Ist es denn auch dasselbe?
Nein, es ist nicht dasselbe und es geht sogar noch ein bisschen weiter zurück. Also wir gehen ins Neue, wir fangen an im Neuen Testament. Da heißt es eigentlich Heidenchristen und Judenchristen. So hat es angefangen, so ist es auch von Paulus in den meisten Übersetzungen auch zu sehen. Und das war die Unterscheidung, wo das Christsein, wo der Christus hineingehört. Und die Juden haben einfach von ihrem Verständnis her sich, gemäß dem, was sie am Sinai und mit all den anderen Dingen erlebt haben, als auserwähltes Volk gesehen und haben eben den Rest quasi als Heiden bezeichnet. Wir würden das vielleicht in anderen Bereichen auch so ein bisschen auseinandernehmen. Daher kam Heiden und Juden. Aber Christus, der Messias, ist eben das gemeinsame Bindeglied und das hat sich dann weiterentwickelt und ging von den Judenchristen in messianische Juden über. Also man hat von Judenchristen gesehen, eigentlich ist es der Messias, den wir alle, und es ist der gleiche Messias, wir werden es nachher bei einer späteren Frage nochmal haben, es ist der Messias, den in dem Fall eben die Juden von ihrer Identität her erkannt haben. Und deswegen haben sie eben auch messianisch, aber jüdisch in diesen Kontext genommen. Und eine vierte Gruppe, die sich aus dem Christentum entwickelt hat. Christentum sind nicht gleich Heidenchristen, wie wir sie im Alten Testament und im Neuen Testament verstehen, sondern das ist das, was sich als Kirche nach Konstantin entwickelt hat. Jetzt gehe ich aber heute nicht in die Kirchengeschichte, auch wenn ich da viel zu erzählen hätte. Aber das Christentum aus dem beginnenden Urchristentum mit den 12 Aposteln ist ja dann nach Konstantin eben zur Kirche geworden, quasi hat sich verändert. Und seit 2000 kann man sagen, ungefähr, hatte sich jetzt nochmal eine weitere Bewegung des Heiligen Geistes ergeben. Und das heißt zurück, eigentlich von der Bewegung her zurück zu unseren hebräischen Wurzeln unseres Glaubens. Oder das sind also nicht typisch messianische Juden, sondern das sind Christen, die noch mehr aus dem Evangelium, noch mehr aus der gesamten Heiligen Schrift suchen, die ihre Wurzeln suchen. Und ich müsste jetzt, das werde ich vielleicht nachher, falls noch Zeit ist, sonst haben wir eine andere Gelegenheit, wirklich auf diesen Unterschied Nordreich, Südreich, wie ist Israel zusammengesetzt, wer hat jetzt hier diese 10 verlorenen Stämme, die als Christen in den Nationen verstreut wurden, wer hat damit zu tun? Auf alle Fälle, dieses Zurück zu den Wurzeln bedeutet eben auch wirklich so wie die Urgemeinde, wie Jesus, Jeschua, so ist eben auch der eigentliche Begriff, gelebt hat. Und da darf ich vielleicht erklären, für einen messianischen Juden oder einfach auch für hebräisch-wurzelige Christen, ist das Wort Jeschua, der Urname, Jeschua HaMashiach, sein eigentlicher Name. Jesus Christus ist Jude und war es und wird es auch immer sein. Das war quasi sein Geburtsname. Und wenn man ein bisschen in die hebräische Sprache hineingehen kann, dann wird man sehen, da ist viel mehr dahinter. Ja, also würde ich jetzt gleich wieder ins nächste Thema kommen, reicht uns die Zeit nicht. Aber deswegen wird einfach hier dieses Zurück zu den Wurzeln, ich nehme auch den ursprünglichen Namen, Jeschua, ich nehme auch den ursprünglichen Namen, wie Gott sich wirklich dem Volk insgesamt gezeigt hat. Und wir sind ja eingepfropft, nicht wahr? Also deswegen gehören wir ja wirklich auch zu ihnen dazu. Und er ist Yahweh. Yahweh, so hat er sich vorgestellt, auch dem Volk. Und das sind so Teile dessen, was die Christen, die auch christlich groß geworden sind, in welchem Bereich auch immer, ob katholisch, ob evangelisch, auch freikirchlich, sie haben einen großen Hunger mit dem Heiligen Geist in diese Tiefe des Glaubens hineingeführt, weil sie wollen mehr wissen. Wenn man jetzt so ein wenig vom jüdischen Umfeld, von der Kultur eben auch kennt, gelegentlich lernt man das in der Theologie und ich habe ja 2 Semester als Gasthörerin da gehabt, aber dann sieht man, dass es verschiedene Verständnisstufen in der Erkenntnis der Schrift gibt. Und da will man hin. Nicht nur das Lesen, nicht nur so ein bisschen die Geschichten begreifen, sondern gerade die Jugend, und ich liebe die katholische Jugend ganz von ganzem Herzen, die brennen, die ziehen und die wollen mehr wissen. Sie wollen wirklich wissen, wie das zusammensetzt. Wie hat Jesus wirklich gelebt? Wie hat Jeschua wirklich gelebt? Was war ihm wichtig? Welche kulturellen Umgründe hat? Wie verstehe ich die Schrift in dem, wie er lebte? Es gibt ja viel Sprachwendungen, die sind ja auch übersetzt worden. Aber wenn Sie den Kontext nicht verstehen, können Sie es auch nicht unbedingt dann sauber in den Hintergrund hineinkriegen. Und das ist so ein bisschen das, was hebräische Wurzeln unseres Glaubens oder auch zionistische christliche Bewegungen, also das sind so kleine Ergänzungen. Das ist auch keine, wie soll ich sagen, das ist auch keine organisierte, großartig von irgendwelchen Pastoren, Pfarrern oder Bischöfen organisierte Sache, sondern es ist ein Zusammenfinden von Menschen, die mehr von der Schrift, die mehr von Jesus und für mich persönlich auch mehr von Maria wissen wollen, weil das kommt dann nachher in meinem Zeugnis auch, wie sich die Dinge da mal entwickelt haben. Also so viel zu dem zur ersten Frage. Sie ist nicht in einem Satz zu erklären. Es ist ein bisschen komplexer, aber ich denke, wir brauchen das, weil was eben das Moderne ist, messianische Juden bedeutet wirklich Juden im Jüdischen. Sie kommen eben auch zum Hauptteil aus dem Südreichstamm Juda. Deswegen hat sich da das Wort Juden herauskristallisiert. Aber sie haben wirklich eine persönliche Begegnung mit ihrem Erlöser. Sie haben wirklich eine persönliche Begegnung mit unserem aller Jesus Christus von Nazareth, Jeschua HaMashiach, eben gehabt und die explodieren. Ja, sie haben also da eine große, große Freude. Das ist der Zeitpunkt, wo in der Bibel steht, die Decke wird ihnen von den Augen genommen. Ja, der Vater hat ja im Himmel gesagt, ja, wir müssen da leider ein bisschen was Ernsthaftes machen. Sie kriegen jetzt eine Decke auf die Augen, weil sie ihn vor 2000 Jahren nicht angenommen haben. Jetzt kommen erstmal die Heiden dran, ne? Und sie müssen mal eine Runde warten. Aber schon seit vielen Jahren, eigentlich schon seit den 30er, 40er Jahren, kommen immer mehr wirklich Juden auch zum Glauben an Jesus Christus von Nazareth in der ursprünglichen Form, wie wir es eben auch kennen. Mein Zeugnis gibt da auch einen kleinen Hinweis dazu. Und daher haben wir ihre Identität. Es ist ein bisschen anders, wie früher die Evangelisationsgeschichten waren, wo wir als Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch, sind ja die Großkirchen, eben auch ein Stück weit die Identität des Christentums, das aber mehr aus dem römisch-griechischen herauskommt, genommen haben, um ihr Verständnis da auch aufzupfropfen. Und die heutigen Generationen sagen, nein, wir wollen unsere Wurzeln, unsere Identität als Juden behalten, denn Jesus war Jude, darauf sind sie ganz stolz. Das finden sie ganz super. Und deswegen preisen sie ihn, weil Jeschua einfach auch was mit König zu tun hat, nicht nur mit Erretter und Erlöser, sondern wirklich auch mit König. Und deswegen möchten sie gerne in ihrer Identität bleiben und die Christen, die zu den Wurzeln ihres Glaubens noch intensivere Beziehung überhaupt erstmal finden und aufbauen wollen, die strecken sich aus nach dem, wie hat Jeschua gelebt, was hat er wirklich gemacht, wie verstehe ich die Bibel, auch das Alte Testament. Jeschua hat ja nur nach den 5 Büchern Mose und nach den Propheten gelebt. Es gab noch kein Neues Testament. Ja, und jetzt könnte ich ganz viel sagen, wer mich liebt, der hält meine Gebote, hat Jesus uns in Johannes 14, glaube ich, gesagt. Und so geht das einfach auch. Ja, er hat alles eingehalten, was uns das Alte Testament in der Fülle, das ist die Tora, die 5 Bücher Mose, aber auch Midrasch und Tenach, das sind die ergänzenden Bücher, die Auslegungen oder die Propheten, dann gelehrt haben. Sie sehen, wenn ich ins Sprechen komme und ins Erzählen komme, dann habe ich viel, viel Freude daran.
Also das scheint ziemlich komplex zu sein und da müssen wir wahrscheinlich mehrere Male darüber nachdenken, bis wir das wirklich in der Fülle auch einigermaßen verstehen.
Ja.
Und wenn wir jetzt eben von diesen Gruppierungen sprechen, dann sprechen wir von der Zeit aus Jesus. Also das ist von der Zeit
also die Jesu. Die erste Gruppe, wie wir sie kennen, also Heidenchristen und Judenchristen, war die Urgemeinde. Paulus war für die Heidenchristen zuständig, Petrus war für die Judenchristen zuständig und sie waren eben in der direkten Nachfolge von Jesus eben so und so viele Jahre ihres Lebens, bis sie eben gekreuzigt wurden, im Aufbau dieser Urgemeinde, die ja dann auch nach ihrem Tod explosionsartig weiter sich auch entwickelt hat. Aber mit dem, was sie von Jesus selber wissen, was sie aus erster Hand dann noch als Zeugnis hatten. Und das ist ein bisschen anders wie das, was wir heute kirchengeschichtlich oder auch theologisch haben. Ich möchte also unbedingt dazu sagen, ich möchte das Ganze aus dem Erfahrungskontext auch weitergeben, nicht unbedingt aus dem theologischen Kontext. Ich habe zwar als Gasthörer Theologie 2 Jahre in einer katholischen Hochschule auch studiert, aber das sind Dinge, da können Sie sich wirklich übers Komma streiten und das ist nicht Sinn der Sache. Ich möchte den Hunger der Menschen, ich möchte den Hunger der Jugend stillen und nicht unbedingt jetzt genau da hineingehen. Deswegen, das ist die erste Phase, da fängt's an und daraus ist dann eigentlich erstmal das Christentum geworden. Nach Konstantin 430 rum ist dann eben das Christentum entstanden als römisch-katholische Kirche mit dem Bischof von Rom. Einer meiner Lieblingsthemen dann Kirchengeschichte und was sich da eben wirklich auch alles verändert hat gegenüber den Ursprüngen. Da hat es einige Veränderungen gegeben. Schabbat gehört dazu, dann auf den Sonntag die Feste des Herrn in 3. Mose 23. Ich glaube, da können wir nochmal eine nette ergänzende Sendung machen. Aber Sie haben ja dann gesagt, später kommt nochmal die Frage, was feiern wir gemeinsam oder was können wir gemeinsam machen? Da gehe ich nochmal drauf ein. Und dann war eben durch die Großkirchengeschichte, also erstmal römisch-katholische Kirche durchgehend, bis eben Luther diese Reformationssache begann. Wir haben jetzt 500 Jahre Reformation, da war erstmal Großkirche dran, auch die lutheranisch oder später reformierte oder dann protestantische Kirche war ja auch über viele Jahrhunderte erstmal Großkirche, bevor es weitere Bewegungen des Heiligen Geistes gab, die Stück für Stück in freikirchliche Entwicklungen geführt haben. Aber das Messianische fing mehr, würde ich sagen, mit der Jahrtausendwende an, also mit dem Kaiserreich, ganz langsam, dass sich hier diese innerlichen Bereitschaften zu der Identität des Juden zu stehen entwickelten und hat sich dann nach dem Krieg noch stärker herausgestellt. Ich denke, die Kriegswirren, der Holocaust hat ganz, ganz viel hier gemacht, einfach auch in dem Erkennen. Ich weiß von einer Gemeinschaft im Raum Koblenz in Deutschland, deren Gründer ist zum Beispiel mit den Juden ins KZ Dachau gegangen, hat meinen voll, ich liebe ihn heiß und innig, weil er das Leiden des Volkes einfach auch geteilt. Und da kommt ein neues Verständnis rein auf beiden Seiten. Und jetzt die ganz neue Bewegung ab 2000, da geht's nicht um Spaltung, sondern für mich persönlich geht's da um Brückenbau. Für mich persönlich geht es darum, den Leib, von dem wir sprechen, der ja ein bisschen zerfasert ist, leider Gottes, eben gerade in der Jugend hier stärker zusammenzubringen, im Verständnis füreinander. Deswegen ja auch mein erstes Buch, 1000 rote Rosen, und auch jetzt das nächste Buch, das irgendwann mal kommt, über die Tage der Braut. Aber auch da wäre noch viel zu erzählen. Also so viel zu den Gruppierungen und ihren Zeiten.
Und wo leben denn jetzt heute diese Gruppierungen?
Die Gruppierungen sind weltweit. Also diese Hebrew Roots-Geschichte oder zionistisch-messianische Bewegung ist eine weltweite Bewegung. Sie ist nicht auf ein Land, sie ist nicht auf eine ethnische Kulturgruppe gestellt, sondern Internet macht's möglich, Flugzeuge machen's möglich. Dieser Hunger nach mehr hat dazu geführt, dass überall in der Welt, in den christlichen Kreisen, in den jüdischen Kreisen, das aufgebrochen ist und man anfängt, die Dinge auszutauschen, miteinander auszutauschen und sich gegenseitig hier auch, sagen wir mal, Bälle zuzuspielen. Also sehr, sehr viele Lehrer in diesem auch hebräischen Wurzelbewegung sind zum Beispiel messianische Juden. Ja, weil sie noch ein anderes Verständnis oder ein tieferes Verständnis vom Alten Testament, von der Tora mit den rabbinischen Schriften haben. Und das ist spannend.
Aber Sie sprechen jetzt nicht von orthodoxen Juden, Lehrer sind.
Ja. Also diese orthodoxen oder ultraorthodoxen Juden, die haben die Grundlage, das sind die rabbinischen Lehrer. Das wäre ein völlig anderes Thema. Ich glaube, da haben wir noch mal eine Stunde. Sie bringen die Grundlage, auf der viele messianische Juden immer wieder auch die Schrift untersuchen. Aber sie sehen sie aus der Perspektive des Neuen Testamentes. Und das ist eben bei den ultraorthodoxen und orthodoxen Juden noch nicht möglich. Wir haben ja schon noch Gebetshoffnung und Fürbitte, da bin ich recht gut drin und sehr, sehr engagiert, da noch einiges mehr zu machen.
Und wie wird man denn jetzt ein messianischer Jude? Ist das durch Geburt oder ist das eine Konversion?
Keins von beiden. Keins von beiden. Also messianischer Jude ist im Allgemeinen alle, die ich persönlich auch getroffen habe und viele Zeugnisse, die ich gelesen habe, sind ganz klar persönliche Begegnungen mit Jesus. Persönliche Begegnungen, aber fast durchgehend. Also das ist sowas von speziell und es trifft mich eben auch. Aber es sind persönliche Begegnungen, weil wenn du im wirklich jüdischen Kontext groß geworden bist, ich bin ja im katholischen Kontext groß geworden, aber Juden, die wirklich im jüdischen Kontext groß geworden sind, haben eine sehr starre Vorstellung. Und ganz so einfach kannst du sie nicht wirklich überzeugen, weil ganz viel immer wieder manifestiert auf bestimmte Lehren auch ist. Es sind einige, die haben wirklich über Straßenevangelisation die Schrift in die Hand bekommen oder eben ein Prospektchen oder sowas in die Hand bekommen oder haben Heilungsgebet mal von unseren Jugendlichen erfahren und die erstaunlichen Begegnungen waren da. Das ist aber immer 1:1. Entweder diese Begegnung oder wirklich im Traum, in Visionen, in solchen Sachen. Und Benjamin Berger und sein Bruder zum Beispiel, die sind aus dem New Yorker Bereich, sind komplett jüdisch aufgewachsen. Die Eltern waren mehr wie entsetzt, so wie meine mehr irgendwie entsetzt waren. Aber das ist erzähle ich nachher. Und sie sind seit 30 Jahren als Brüder in Israel, in Jerusalem und haben hier eine große Kirche, eine Christ, das ist die bekannteste Kirche, christliche Christ Church, die in Jerusalem ist und haben eine fantastische Lehre. Also das sind zwei von unzähligen Beispielen. Also es ist nicht Geburt, es ist tiefste innere Überzeugung, es ist tiefste Begegnung und das hält an. Und bei den hebräisch-wurzlichen Christen ist es auch keine Konvertierung. Es geht nicht um Konvertierung, es geht nicht unbedingt um Ausstieg oder so. Natürlich sagt uns Jesus ganz klar, ich habe ein Königreich. Ich habe nicht einzelne Kirchen mit Etiketten dran, ich will ein Leib, ich will eine Gemeinschaft, auch wenn wir verschieden sind. Aber es geht nicht um Konvertierung oder es geht nicht um andere Dinge, sondern es bei den hebräisch-wurzlichen Christen geht es darum, ich will mehr von Jesus. Ich bin hungrig, ich bin durstig. Ich will mehr verstehen und es gibt mehr. Ich weiß, es gibt mehr. Und da es ja heißt in Joel 2, am Ende der Zeit wird wirklich aller Geist ausgegossen. Wir haben am Anfang den Heiligen Geist gebeten, hier noch dabei zu sein. Und es ist ein Prinzip von mir. Ich liebe den Heiligen Geist. Das ist mein ganz persönlicher dicker Freund, Freundin. Im Hebräischen heißt Heiliger Geist übrigens weiblich. Also es sind so Sachen, die erlebst du dann, du kommst in die Sprache hinein und anderes mehr. Also keins von beiden, weder Geburt noch Konvertierung, weder bei messianischen Juden noch bei hebräisch-wurzlichen Christen, es ist nur Überzeugung, es ist nur Freiwilligkeit, es ist nur Begegnung und das finde ich toll.
Vielen herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch. Wir hören jetzt in ein erstes jüdisches Lied hinein.
Ilun im Fios erhete, endo mesot is nictos, que makarios odulos, onevris igriorunta, anaxios epa. Siravimunta vlepe un psichimu mito ipno katelektis in amito thanato paradofis ketis vasili so Christis allan ipsum grasusa agios 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 io theos imon niatis
Ja, wir sind also in der Sendung über messianische Juden und jüdisch-wurzelige Christen. Wir haben von Heidenchristen und Judenchristen geredet. Und Anne-Maria Malkusch ist bei uns zu Gast. Und ja, es ist sehr spannend, was wir bis jetzt gehört haben. Wer ist denn, Frau Malkusch, Jesus jetzt allgemein für die messianischen Juden?
Jesus ist Jesus. So wie wir im katholischen, evangelischen, freikirchlichen Bereich, ist Jesus Christus von Nazareth, ich sag's heute wirklich immer wieder bewusster, weil es gibt so viel falsche Jesusse mittlerweile, es gibt wirklich auch schon falsche Christusse überall, gerade im asiatischen Raum und Heiler und gibt nicht mehr, dass diese Spezialisierung, dieses ganz klare Sagen, wir meinen Jesus Christus von Nazareth, auch die messianischen Juden. Und sie nehmen eben auch noch den Geburtsnamen Yeshua HaMashiach. Und es ist genau derselbe, es ist ein und dasselbe, wie wir ihn aus unserem kirchlichen und christlichen Umtext kennen. Also für messianische Juden und für hebräisch-wurzliche Menschen sowieso. Aber hier ist absolut die gleiche Basis. Da gibt's keine Unterschied, da gibt's keine Missverständnisse. Wir haben hier, weil sie das Neue Testament eben lieben, kennen, schätzen, aus dieser Perspektive auch wirklich Bibelauslesung machen, weil die Bibel legt sich ja nun selber aus, das Alte Testament im Neuen, das Neue im Alten finden wir eben immer wieder und nur so sehen sie es auch. Aber in einer größeren Tiefe vielleicht noch, wo es sicherlich immer wieder Schwierigkeiten gibt, aber das ist eben auch bei Freikirchen und der evangelischen Kirche gelegentlich so, ist diese Erklärung, wie das mit der Dreifaltigkeit geht, weil Juden, also nicht messianische Juden kennen eben nur einen Gott, so wie er sich ihnen vorgestellt hat, Yahweh Adonai, und die haben damit eben wirklich Schwierigkeiten, da kann es doch nicht noch einen Sohn und einen Heiligen Geist geben, obwohl im Alten Testament also definitiv vom Heiligen Geist mehrfach die Rede ist. Als der Tempel gebaut wurde, hatten wir geisterfüllte Bauleiter, Baumeister. Und das kommt öfters vor. Also sie kennen den Geist. Ich habe nur den Eindruck, die Rabbiner haben sich da nicht immer so intensiv gerne mit befasst, dass das in Yahweh, den heiligen Namen Gottes, ich bin, der ich bin, in der Gesamtheit dessen, wie er sich eben auch vorstellt. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist in der Unterscheidung zu Gott. Ja, ich habe das mein Leben lang auch gesagt, Gott und Jesus, und für mich war ja immer klar, wen ich meinte. Und heute in dieser etwas verrückten, aber sehr gefallenen Welt, wo wir wirklich immer mehr falsche Jesus, falsche Propheten und so weiter sehen, habe ich schon das Gefühl, es ist nicht schlecht, wenn man das Original nimmt. Dann wissen wir auch, wen wir im Himmel adressieren. Ja, deswegen, also Dreifaltigkeit ist auch gelegentlich bei messianischen Juden durchaus ein Thema, wo viel diskutiert wird. Sie kennen den Heiligen Geist und wie gesagt, Jesus ist der Sohn. Keine Frage. Sie haben da nur mit ihrem eigentlichen Erbe, Yahweh ist eins, ja, für sich eben ab und zu, gerade in den Anfängen zumindest, Erklärungsschwierigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten. Und das wäre fast eine Extrasendung. Und da bin ich selbst auch nach wie vor am Suchen, weil mein Herz ist auch, den Juden klar zu machen, weil ich ja jüdisch bin, es ist ein und dasselbe. Wir haben nur verschiedene Perspektiven. Und das Interessante ist, dass ich auch sehr, sehr viel in katholischen Klöstern gefragt werde oder komme und im Bereich von innerer Heilung, von Trauma, von Exorzismus eben um Hilfe gebeten werde. Und wir haben gerade im einen Bereich mit dem ein oder anderen Priester oder Pater super, super Gespräche, wo die Terminologie so miteinander gesucht und gefunden und besprochen wird, inklusive Zweitem Vatikanischen Konzil, wo mir dann gelegentlich die Ohren schlackern, weil ich es eben nicht detailliert kenne, aber wo wir merken, eigentlich meinen wir das Gleiche. Aber die Sprache, die Terminologie ist schon noch differenziert und unterschiedlich und da müssen wir auf denselben Nenner kommen. Deswegen, Jesus ist der Gleiche als Yeshua HaMashiach.
Also ist in Jesus der lang ersehnte Messias gekommen.
Absolut, für alle messianischen Juden. Sie haben erkannt, dass das erste Kommen Jesu Christi von Nazareth, Yeshua HaMashiach, wirklich vor 2000 Jahren stattgefunden haben. Sie haben auch erkannt, dass das nicht gerade so optimal war, was da alles abgelaufen ist mit Pilatus und mit den anderen. Aber auch da gibt's eben sehr viel theologische Diskussionen. Jetzt wer, wie, was, wo, wer ist schuld an wem? Und ich glaube persönlich, dass Jesus geht's gar nicht mal nur um diese Schuldfrage. Ihm geht's um Einheit. Er hat uns in Johannes 17 schon immer gesagt, ich und der Vater sind eins. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Das ist ein lebensbegleitendes Motto von mir geworden, seit ich aus der Geschäftsfrau immer mehr in den Arbeiter des Weinbergs geworden bin. Und es ist die Einheit. Und ich glaube einfach, wir dürfen und müssen Konsens finden. Das versuche ich auch in dem Buch zu beschreiben. Wenn Jugendliche, auch aus verschiedenen Denominationen, auch Buddhisten, auch Muslime, so zusammen sind, sich austauschen und in diese Gemeinschaftlichkeit hineinkommen, werden sie mehr und mehr sehen. Und verständlicherweise bin ich natürlich für Yeshua, werden sie mehr und mehr sehen, welche Fülle wir in der Christenheit, welche Fülle wir eben auch im messianisch-christlichen Bereich haben. Das kann uns der Islam nicht bieten, das kann uns auch das Judentum in der Rohform nicht bieten und auch der Buddhismus mit allem Weichschmeicheln kann es uns nicht bieten. Ich bin ein bisschen in Sanskrit-Schriften hineingekommen, mal durch Lesen von Büchern, und ich war erschrocken zu lesen, dass es da ganz klar heißt, auch beim Buddhismus, wenn wir die Macht haben, werden die anderen ausgerottet. Da war ich aber mit dem Buddhismus auch nicht mehr ganz auf Schmuse und Streichelkurs. Aber das ist eben auch schon 20 Jahre her. Jeder macht seine Entwicklungen durch.
Sie sprechen von Einheit. Wir sind jetzt auch in der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Mhm. Und wenn wir auf dem Weg zur Einheit sind. Gibt es denn auch Momente, wo wir Christen und messianische Juden gemeinsam auch liturgisch etwas feiern können?
Unbedingt. Bei mir ist es ja auch so, ich habe eben gelernt, wirklich durch Bibelstudium in dem Schabbat zu gehen. Wie gesagt, mein Zeugnis gibt vielleicht nachher noch ein bisschen mehr aushalten. Der Herr hat uns diesen siebten Tag als Ruhetag empfohlen und befohlen, nicht nur empfohlen, sondern befohlen, weil er es auch gemacht hat. In der Christenheit ist eben der achte Tag, der Sonntag, der ja auch aus dem Römischen kommt, eben der feiernde Gottesdiensttag. Ich habe da eine tolle Sache draus gemacht. Ich habe gesagt, ich feiere zwei Tage. Ich habe den Schabbat, als Ruhetag oder Lehrtag Vorträge, aber da geht es nur um die Schrift, da geht es nur um Austausch, wenn ich nicht wirklich über der Schrift hänge oder familiär irgendwas unternehme, dann halte ich Vorträge. Aber am Sonntag liebe ich es, in Gottesdienste zu gehen und zu beten. Ich liebe den Lobpreis auch, der läuft bei mir am Schabbat auch. Aber ich liebe es für mich, den Sonntag als ersten Tag der Woche quasi als Arbeitstag für den Herrn im Weinberg zu sehen. Und da können wir wunderbar gemeinsam beten. Wir können so und so gemeinsam beten. Unser Herz, unser aller Herz ist die Errettung der Menschen. Unser aller Herz ist es Mission, der Missionsauftrag. Unser aller Herz ist letztlich auch Heilung und Freisetzung, die Ehrung von unserem König, die Ehrung von Yahweh Adonai, vom Vatergott, vom Schöpfer, die Ehrung der Schöpfung. Aber den Schöpfer, der ist nun mal wichtiger als die Schöpfung an sich. Deswegen ist Naturalismus eben nicht die glücklich machende einheitliche Regelung der Sache. Aber wir haben ganz viel. Mich persönlich auch mit meinem Leben. Ich bin so ein Brückenbauer geworden mit Freikirchen im evangelischen Bereich. Ich schreibe Gebete für ganz viele Gelegenheiten, auch Bußgebete, weil ich einfach meine Aufgabe im Buß- und Versöhnungsgottesdienst sehe oder Buß- und Versöhnungsdienst sehe. Und insofern ist Gebet, Fürbitte, Frauen, Jugendliche, die dieses Herz ausschütten, in dem Wissen, unser verbindendes Element ist Jeschua, unser verbindendes Element ist nun mal die Liebe Jesu Christi von Nazareth. Was gibt's Schöneres? Auch liturgisch, ich denke, wenn wir manchmal eben Verständnis füreinander aufbringen und auch stehen lassen können, ohne zu verurteilen und ohne abzulehnen, weil meine persönliche Überzeugung ist, dass der Heilige Geist uns hineinführt. Dass es eine Erkenntnissache ist, die ganz individuell auch ist. Aber mit Ablehnen komme ich nicht weiter, mit Ausgrenzen komme ich nicht weiter. Da baue ich mein eigenes Gärtlein, mein eigenes Königtum. Aber ich habe keine Beziehung zu den anderen und uns geht viel Kraft im Gebet verloren. Und das finde ich ausgesprochen schade.
Wohin sind denn messianische Juden unterwegs? Was ist ihr Ziel? Wohin wollen sie?
Also messianische Juden haben ja in ihren Ortschaften, in ihren Wohnorten. Also es ist schon gerade messianische Juden sind schon eine internationale Bewegung. Man kennt sich innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa, man ist schon vernetzt. Also das Netzwerk bei den messianischen Juden greift mehr und mehr, auch gerade wenn es mit Israel anbetrifft, was Israel auch anbetrifft. Da ist schon eine gesamtheitliche globale Bewegung, aber es gibt jetzt nicht wie im Katholischen den Papst. Ja, den Leiter, den Führer, der hier das Sagen hat, sondern es ist eher so wie eine Hauskirchengemeinschaft. Es gibt verschiedene Gruppierungen und man trifft sich. Ich weiß von vielen messianischen Juden, dass sie wirklich die Evangelisation auf dem Herzen haben, und zwar ihres eigenen Volkes. Also messianische Juden, weil selbst in der Erkenntnis, wer Jesus Christus von Nazareth ist, wer Jeschua ist, was sie mit ihm erleben, diese lebendige Beziehung, die Feuer bringt, die Heilung bringt, die so viel Gutes auch wirklich in sich selbst bringt, Trost und ganz viele Dinge, die eben im täglichen Leben auch ganz wichtig sind. Sie wollen das ihrem eigenen Volk weiterbringen. Und das ist nicht ganz einfach, weil da läuft man eben wirklich bei den orthodoxen und ultraorthodoxen Juden schon noch in schwere Geschütze. Aber mir geht das mit im Katholischen auch so.
Sie haben erwähnt, dass Juden dann von Jesus träumen oder Visionen haben. Ja. Wir kennen das auch aus dem arabischen Raum. Richtig. Von Muslimen. Ja. Wie erkennen Sie ihn dann sofort oder wie geht das?
Ja. Und also ich hatte selber zwei Begegnungen, ganz persönliche Begegnungen mit Jesus Christus, mit Yeshua in einer ist eine ganz spezielle Geschichte, kann leider zeitlich nicht rein, aber war in einer katholischen Exerzitiengemeinschaft um 2000 im Schweigeseminar, von dem ich eben noch nicht mal wusste, dass es das gibt. Aber mir ist Jesus damals persönlich entschieden und ich wusste sofort, wer es war. Ich hatte vorher absolut keine persönliche Beziehung. Ich hatte schon ein gutes Gerüst von meinen Eltern aufgekriegt. Von meinem jüdischen Erbe wusste ich gar nichts. Aber es ist so. Also in dem Moment, wo du im Traum diese begegnet hast, gibt es kein Diskutieren, gibt es kein Zweifeln, kein Flackern. Es ist unterschiedlich von wirklich einem gleißenden Licht bis auch in Persona. Das ist sehr verschieden, aber jeder weiß es. Jeder weiß, der so eine Begegnung hatte. Ich bin persönlich berührt worden und das ist dieser Jesus Christus, von dem die anderen schon irgendwann mal geredet haben, aber ich habe keine Ahnung gehabt. Und das ist auch etwas, was die Menschen, die dieses Erlebnis hatten, so an Feuer, wie wir an Air sind, unter Feuer setzt, dass sie nicht mehr aufhören können. Sie wollen das weitergeben. Und das finde ich toll.
Vielen Dank, Frau Malkusch. Bevor wir jetzt auch Ihr persönliches Zeugnis noch hören, hören wir nochmals in ein jüdisches Lied hinein.
Se ayom masaronai nagila venis mejavo se ayom masaronai nagila venis mejavo se ayom
Ja, wir sind in der Sendung über messianische Juden und jüdisch-wurzelige Christen. Ist das beides das Gleiche? Anna-Maria Malkusch ist bei uns im Studio. Frau Malkusch, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie kommen aus der katholischen Kirche. Sie sagen aber auch, Sie sind Jüdin.
Wie geht das?
Also wie ist jetzt Ihr Weg? Was sind Sie jetzt?
Okay, also geboren bin ich katholisch. Meine Eltern sind katholisch geboren und sind auch katholisch gestorben. Ihr Leben lang im früheren Katowice. Das ist eben in Polen in der Nähe von Breslau, katholisch von ihrer Großmutter groß geworden und jeden Morgen, man staune, ich glaube 6 Uhr auch als kleine Kinder schon in die katholische Kirche marschiert. Also Hut ab schon bei meinem Vater. So bin ich auch erzogen worden. Ich habe also Kommunion und Firmung und alles mitgemacht, weil ich diese ganzen Hintergründe überhaupt nicht kannte. Ich war in dem Sinne aktiv, habe meine Jugendgruppen und alle Sachen mit dabei gehabt. Und dann war so im Bereich um 40, 45, in der Zwischenzeit war ich Geschäftsfrau, recht erfolgreich, 25 Angestellte, nach wie vor katholisch, mit einem evangelischen Mann verheiratet, 3 Kinder. Und dann haben sich Veränderungen ergeben. Es war so um das Jahr 2000 herum, da interessierte mich auf einmal irgendwie Israel. Nie zuvor, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, nie zuvor. Es war um diese Zeit herum, dann bin ich eben über diese Exerzitien auch im ganz stillen Schweigen da hineingekommen. Und 2005 mit dem Weltjugendtag hat es eben einen riesen Crash in meinem Leben gegeben. Ich war eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, Millionärin und habe durch den Weltjugendtag alles verloren. Also komplett wirklich Hiob im Reinkultur. Meine Familie ist auseinandergebrochen, meine Firma musste in Konkurs gehen. Ist eine sehr unschöne Geschichte, hat eben damit zu tun, dass wirklich das Erzbistum Köln damals diese über 500.000 Euro nicht bezahlt hat. Aber darum geht's jetzt heute nicht, sondern es war eben mein Weg. Ich konnte nicht verstehen, weil wir hatten eine wunderbare Kanzlei, die war auch katholisch, die konnten nicht verstehen, wie man eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die ihre Kinder im Glauben erziehen will, die bekannt dafür ist, dass sie eben auch für Gebet und andere Sachen steht, wie man sie wirklich so im Regen stehen lassen kann. Aber es war eine Erziehungsgeschichte. Es hat ja dann alles wirklich zerschlagen. Und wir waren dann bei weit über 1 Million Verlust. Und die GmbH der katholischen Kirche hat dann mal kurz Konkurs angemeldet. Und ich stand da und ich konnte es nicht begreifen. Ich war dann natürlich verletzt. Ich war natürlich verbittert. Ich glaube, das wäre jeder bei dem Trauma. Es war aber nicht der Grund, warum ich mich anders orientiert hatte, sondern es waren eben ursprünglich dann diese Intensität im Glauben zu leben. Und da wollte ich mehr haben. Und das habe ich in der katholischen Kirche dann nicht ganz gefunden. Dann war für mich eben sehr, sehr schwer, das unter einen Hut zu bringen. Gott hat das souverän gelöst. Er hat mich direkt nach dem Weltjugendtag in ein katholisches Kloster, Großkloster, Jugendarbeit machen lassen. Das war sehr heilsam. Und da ging sofort wieder, es ging nie eben um diese Dinge, es ging immer um Glauben, es ging immer um Jesus. Und ja, natürlich waren die Jahre danach sehr, sehr schwierig, aber dadurch, dass ich nicht mehr Vollblutgeschäftsfrau war mit über 20 Angestellten, dadurch, dass ich nicht mehr 18 und 20 Stunden Wochen hatte, weil ich war ja liebend gern Mutter, also das geht eben irgendwo dann auch auf deine eigene Zeit, war keine Zeit, sich intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen. Aber mich hat's da massiv reingezogen. Seit 2000, 2002, 2004 waren immer sehr brisante Einschnitte, die Glauben anbetrifft. Und das Feuer war da, aber letztlich war die Zeit nicht da. Und plötzlich habe ich Zeit in Massen gehabt, weil ich hatte keine Firma mehr. Und dann hatte ich auch noch keine Familie mehr. Und dann sind solche Dinge gekommen, die in die Schrift hineingegangen sind. Haben jetzt nichts mit dem Weltjugendtag zu tun, aber die haben mir Dinge aufgezeigt, wo ich sage, ich sehe das nirgends. Und dann hat mich Gott in Gebeten, weil ich bete sehr viel und habe sehr viel Freude auch an der Fürbitte. Gerade in dieser Zeit, immer wenn man in Bedrängnis ist, lernt man beten, hat meine Mama gesagt. Und sie hat recht, sie hat ihr Leben lang für uns Kinder und für die Familie gebetet. Und ich habe sehr viel gebetet, um Antworten gebeten. Und dann kamen so viel Bücher. Ich habe dann einen christlichen Shop aufgemacht, Buchshop, einen rein christlichen Buchshop, Benno Verlag, alle waren bei mir gleich gerne gesehen und gleich gerne auch mit weitergegeben. Und da entdeckte ich neue Sachen. Und dann kam ich auch auf Konferenzen, die mit diesen hebräischen Wurzeln sich befassten. Und Leute kamen auf mich zu, die mir sagten, sag mal, dein Name Malkusch ist jüdisch, das weißt du ja. Nein, das weiß ich nicht. Also mein Mann hat mich in der Zwischenzeit verlassen wegen einer anderen Frau und ich habe meinen Mädchenname wieder angenommen, deswegen war das so offensichtlich. Und sie haben mir dann Beispiele gebracht, weil ich gebetet habe, habe gesagt, Herr, das ist ja ganz spannend, ja, aber meine Eltern haben da nie großartig was davon erzählt. Und durch das Dritte Reich, ich habe nachgefragt, natürlich, ich habe nachgefragt und mein Vater hat gesagt, alles, was Stammbahn anbetrifft, haben wir gut versteckt. Und zwar schon eigentlich seit dem Kaiserreich. Er hat mir auch gesagt, wo das war, aber durch die Kriegswirren sind viele, viele Dinge eben auch verloren gegangen. Und man muss schon verstehen, dass sehr, sehr, sehr viele, die entweder zwangskonvertiert wurden im Laufe der Jahrhunderte durch Pogrome oder auch freiwillig konvertierten aus diesen großen Ängsten von Kriegsen, Kriegswirren. Also schon im Kaiserreich gab es richtig starke antisemitische Bewegungen teilweise. Und der ein oder andere Familienvater hat sich eben überlegt, dann in den Schoß oder unter die Flügel einer Großkirche zu gehen, um seine Familie zu schützen. Also ob jetzt zwangskonvertiert oder freiwillig konvertiert, ist letztlich nicht die Frage, aber trotzdem sind die Wurzeln jüdisch. Also wenn wir uns wirklich Spanien angucken und da, wie gesagt, Lieblingsthema ist auch ein bisschen die Kirchengeschichte, da sehen wir eben auch sehr viel. Das war bei mir auch so. Dieser Hinweis hat mich sehr aufhorchen lassen, weil da kam ja dieses plötzliche Interesse da für Israel. Und ja, was soll das eigentlich? Dann kam dieser direkte Anspruch und dann kam tatsächlich eine protestantische Pfarrerin auf mich zu und hat mir das schwarz auf weiß belegt und hat gesagt, so bitte, hier steht in einem Namensbuch, das wird bei der Einwanderungsbehörde, liegt das vor, mit diesem Namen kannst du jederzeit einreisen. Und ich, ups. Ja, also das war schon ein richtig gehender Aha-Effekt, der viel Verwirrung erstmal gebracht hat. Weil du selbst dich jetzt gefragt hast, oh Moment, was bist du eigentlich? Aber es hat meine, ich bin da eine recht konsequente Person, es hat meine Neugierde für die Recherche eben wirklich auch geweckt. Und ich habe eben herausgefunden, dass ich sowohl väterlicher wie mütterlicherseits eben jüdisch bin. Und da hat eins zum anderen eben geführt. Und mein großer Vorteil, und ich denke, das ist für alle, die in diesem Kontext ihre jüdischen Wurzeln auch entdecken, ist, dass wir Jesus schon kennen. Das ist so genial. Also wenn du Jesus schon hast, er hat dein Leben bestimmt, er vielleicht nicht ganz in der lebendigen Beziehung, wie heute die Jugend das schon hat. Ich beneide die gelegentlich. Da ist ein Brennen. Das hatte ich mit 14, 15 definitiv nicht. Da war das alles sehr viel trockener und konservativer in der katholischen Kirche. Und es gab zumindest in unserer Gegend keinerlei Charismatik. Also das war eben auch etwas schwierig dann, vor allem wenn du so mit Gaben zu tun hast. Und da bin ich dann reichlich gesegnet worden. Aber man konnte mir das eben in den frühen Jahren und auch in den jungen Erwachsenenjahren hat das keiner so richtig wahrgenommen. Es ist eher untergegangen. Und mit diesem Entdecken, oh, da ist sowohl als auch, wollte ich mehr wissen. Und habe dann einfach auch gesagt, ja, für mich ist ganz klar, Jesus Retter, Erlöser, er ist mein Zentrum, ich will mehr von ihm wissen, aber ich will in diese lebendige Beziehung hinein. Und das war eben mein Weg von 2000 bis 2005, 2006 und dann kamen eben diese Sachen mit dem, hey, weißt du eigentlich, dass du jüdisch bist? Nein. Und dann fing eine neue Phase an und dadurch, dass ich ja quasi außer Kraft gesetzt worden war von meiner eigenen Kirche, also von der katholischen Kirche lahmgelegt worden war, hatte ich plötzlich Zeit, mit meinem Sohn nach Stuttgart zu ziehen. Dort ist eine sehr große Freikirche und die haben mich vieles gelehrt, auch einen Umgang mit Gaben. Ja, und so kam eins zum anderen und ich dachte dann irgendwann in den Jahren drauf, ja Moment, du bist nicht festgenagelt. Es geht um Jesus. Es geht um deine Beziehung zu Jesus. Es geht ums Königreich. Du liebst die Leute nach wie vor, wie sie sind. Und das hat's leider umgekehrt nicht so gegeben. Als ich mich mehr und mehr damit befasst habe, ich weiß nicht, Anfang habe ich es nicht ganz bestanden, heute weiß ich, dass das spirituell geistig ist. Da waren richtig Türen, die zugeschlagen wurden, auch bei engeren Freunden, auch dort, wo ich eben wirklich gedient habe und mit großer Begeisterung gearbeitet hat. In dem Moment, wo ich nicht mehr rein katholisch war, war ich abgefallen oder war ich außen vor. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, sie haben mich nie gefragt. Es war einfach ein Ausgrenzen, es war einfach ein Abschieben. Das war ein weiterer sehr, sehr, sehr schmerzhaft traumabedingter Vorgang, weil das sich selbst wieder bekennen zu dem, was du bist, ändert doch nichts daran, dass du die Menschen liebst und schätzt, wie du sie hattest. Es war ja ihr Charakter. Und die Gemeinsamkeit, die verbunden hat, war Jesus schon immer. Ja, also es war sehr, sehr schmerzlich und deswegen bin ich eben auch letztlich heute nicht mehr die Geschäftsfrau mit 25 Leuten, sondern ich bin im traumatherapeutischen Seelsorgebereich bei multiplen Persönlichkeitsstörungen und Ähnlichem recht erfolgreich vom Herrn eingesetzt, halte da auch Vorträge, schreibe Bücher, wenn es möglich ist und komme eben da mehr und mehr rein. Und das waren die letzten Jahre, sie waren sehr, sehr hart. Okay, muss ich zugeben, weil mir ist ja alles weggebrochen. Ja? Also ich habe mein Haus verloren, alle Autos verloren, alle Mitarbeiter verloren und. Auch meine Familie verloren und das war Trauma. Die nächste Stufe, das muss erst verarbeitet werden. Und da entdeckst du, wer Jesus wirklich ist. Da entdeckst du wirklich, wer der Heilige Geist ist. Das sind so tiefgreifende Prozesse, wenn du, das kann ich, denke ich, wirklich sagen, wenn du, wenn es dir so schlecht geht, dass du Jesus an deinem Bett nachts erlebst, wahrlich erlebst. Und er sagt dir, du wirst leben und nicht sterben, weil du nichts anderes willst als sterben. Und ich hatte das nie vor. Ich war sehr erfolgreich als Geschäftsfrau, sonst hätte ich da keinen Millionenumsatz gemacht und auch gute Erträge. Aber es gab Zeiten danach, da war es eben nicht so. Und da hat sich Jesus als mein besonderer Retter nochmal zusätzlich nicht nur dieses wichtige, unvergleichliche Ereignis, er ist für mich am Kreuz gestorben, sondern ich empfinde es, dass mein Weg ein Stück weit von ihm mitgezeichnet worden und eine meiner Passionen ist der Leidensweg Christi, den ich irgendwann demnächst auch noch intensiver anschauen möchte. Also ich habe, wenn das Finanzielle vom Herrn geregelt wird, habe ich viele, viele Sachen, die ich den Jugendlichen weitergeben möchte, weil die Kostbarkeiten der katholischen Kirche sind ein Stück weit untergegangen wie Buße, aber auch viele Sachen wie eben der Leidensweg Christi. Ja.
Vielen Dank, Frau Malkusch. Jetzt möchten wir gerne auch der Hörerschaft die Gelegenheit geben, noch anzurufen. Vielleicht ist irgendeine Frage noch entstanden. Telefonnummer ist 043 531 22 22.
Sea yo más Aronai, Nagila venís mejavo. 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 Sea yo más
Ja, so kommen wir also schon zum Ende, Frau Malkusch, unserer Sendung. Die Zeit geht unglaublich schnell vorbei. Ich hoffe sehr, dass wir Gelegenheit haben werden für weitere Sendungen. Ich denke, da sind noch so viele Themen offen, die wir einfach noch vertiefen möchten.
Absolut, absolut, kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, ich habe hier ein Konzept, wo ich einfach nur auf die Fragen eingegangen bin und ich hätte sicherlich noch ganz, ganz viel schöne Sachen zu erzählen, die mit dem Verständnis in der Bibel zu tun haben, mit dem Verständnis, was bedeuten die 10 verlorenen Stämme, wie weit gehören wir als Christen da dazu, wie sieht es mit dem Hebräischen aus oder was habe ich zum Beispiel in den letzten 2 Jahren in der katholischen Kirche, in diesen Verbindungen gemacht, was kann man mit Jugendlichen tun? Es gibt Fragen und Projekte ohne Ende. Sie wissen, wie Sie mich erreichen. Ich bin auch im Schnitt alle 6-8 Wochen, denke ich, dieses Jahr in der Schweiz für Vorträge, im kleineren Kreis auch und auf Einladungen. Und das lässt sich dann schon mal wieder einrichten.
Und in der Zwischenzeit werden Sie wieder im Heiligen Land sein, bitte.
Absolut.
Also, grüßen Sie das Heilige Land von
das
uns.
Das würde ich wirklich tatsächlich gerne noch aussprechen. Emmaus waren 14 Tage tiefste Meditationszeit für mich, ganz besonders dort in dem Kloster auch. Und ich werde ab 2017 also auch kleine Gruppen mit Frauen, die auch Gebet und Fürbitte auf dem Herzen haben, die diesen meditativen Charakter mit dem Heiligen Land gerne möchten, werde ich ins Heilige Land führen. Und ich denke, das ist etwas Schönes, da freue ich mich drauf. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
Vielen Dank. Alles Bitte. Gute. Gottes besonderen Segen.
Dankeschön, Dankeschön.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Und alles Liebe an die Zuhörer. Alle Fragen können ja schriftlich auch eingegeben werden noch.
Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.